Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Dies ist eine Bundespressekonferenz, eine Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die sozusagen als privatwirtschaftlich organisiert sind, zusammengeschlossen sind, um hier möglichst viele Fragen zu stellen an die Regierung und möglichst viele Antworten zu bekommen. Und wir freuen uns, dass die Bundesregierung zu Gast ist, auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Dem Sender Phoenix danke ich für die Unterstützung mit den Gebärdendolmetschern und Dolmetscherinnen. Die können Sie bei Phoenix sehen, aber auch nur dort. Herr Seibert, Sie haben das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, guten Tag auch von mir. Am Wochenende ist in Kabul ein Terroranschlag verübt worden, wie er nicht bösartiger und nicht niederträchtiger hätte sein können. Das Ziel war eine Mädchenschule, wohl aber noch viel grundsätzlicher war das Ziel eine afghanische Gesellschaft, in der Mädchen und Frauen die Bildungschancen haben sollen, die die Terroristen und ihre Hintermänner ihnen vorenthalten wollen. Die Bundesregierung trauert mit den Angehörigen und mit dem afghanischen Volk um die mehr als 60 Todesopfer des Anschlags. Sie sendet alle guten Wünsche zur Genesung an die vielen Verletzten in den Krankenhäusern. In Afghanistan sind in den letzten 20 Jahren bedeutende soziale und gesellschaftliche Fortschritte erzielt worden. Sie dürfen den Menschen dort, Männern wie Frauen, nicht wieder genommen werden.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Vielen Dank, Herr Seibert. Dazu gibt es Fragen. Herr Rinke.
So. Herr Seibert, wenn man diesen Anschlag sieht und auch die Fülle von mehr als 100 Attacken, die die Taliban am Wochenende gestartet haben, würden Sie sagen, dass die Bundesregierung wie auch die NATO-Verbündeten vielleicht ihre Abzugspläne für Afghanistan noch mal überdenken sollten?
Ja, also kann gerne auch den Kollegen des Auswärtigen Amtes dazu. Zunächst einmal steht dieser wirklich abscheuliche Anschlag ja selbst für dieses leidgeprüfte Land als ein besonderer Einschnitt da. Aus Sicht der Bundesregierung kommt es jetzt mehr darauf an, dass die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban wieder aufgenommen werden und dass sie fortgesetzt werden. Eine Waffenruhe wäre hierfür ein guter Beginn. Es gibt die Ankündigung der Taliban zum Ende des Ramadans, eine dreitägige Waffenruhe. Die haben wir zur Kenntnis genommen, aber das muss ich natürlich erst in der Realität beweisen. Verhandlungen bleiben der beste Weg, um in Afghanistan Frieden und Stabilität zu erreichen.
Ja, ich würde vielleicht nur ergänzen, wie Herr Seibert gesagt hat, das anhaltend hohe Gewaltniveau im Land ist eines der größten Hindernisse, um den Schutz gerade auch der Hazara-Minderheit besser gewährleisten zu können. Solche Anschläge hat es ja, so schrecklich sie sind, auch in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben, und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, weiter auf eine umfassende Waffenruhe hinzuarbeiten. Ich glaube, ergänzend lohnt sich noch der Hinweis, dass auch nach der Beendigung des militärischen Einsatzes unsere Unterstützung für die afghanischen Sicherheitskräfte ja weitergeht, sowohl für die Polizei als auch im Bereich der Streitkräfte.
Darf ich noch mal kurz nachfragen?
Ja, bitte.
Herr Burger, der Aufbau und die Organisation von Mädchenschulen galten ja als einer der positiven Aspekte der Präsenz von NATO-Truppen und auch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass die Taliban genau darauf zielen, genau diese Errungenschaften wieder rückgängig zu machen nach dem Abzug?
Also in der Tat ist die Frage, wie es gelingen kann, dass die Errungenschaften, die in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, des internationalen Engagements in Afghanistan aufgebaut wurden, nun eben nicht in Gefahr geraten. Das ist natürlich zunächst mal etwas, was durch die Art und Weise, wie es zu einer politischen Verständigung in Afghanistan kommt, gewährleistet werden muss. Der Minister hat sich auch mehrfach zu dieser Frage geäußert. Und er hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, die internationale Gemeinschaft wird Afghanistan weiter unterstützen. Und alle politischen Kräfte in Afghanistan wissen, dass sie auf internationale Unterstützung angewiesen bleiben. Und unsere umfangreiche Unterstützung für Afghanistan ist gebunden an die Erwartung, dass es eben gerade bei entscheidenden Fragen wie Menschenrechten und Frauen- und Mädchenrechten nicht dazu kommt, dass all diese Fortschritte wieder rückgängig gemacht werden. Insofern ist unser Ansatz weiterhin, die Einflussmöglichkeiten, die wir haben, zu nutzen und das Engagement, was wir fortsetzen möchten, zu nutzen, um diese Fortschritte zu erhalten, auch nach dem Abzug der Bundeswehr. Und daran arbeiten wir weiter.
Herr Burger, können Sie uns ein bisschen über Ihre Erkenntnisse erzählen, was sozusagen die verschiedenen Machtstrukturen innerhalb der Taliban angeht, die Sie momentan beobachten? Es gibt ja offensichtlich verschiedene Bereiche innerhalb der Taliban, eine, die jetzt auf Anschläge setzen und andere, die sagen, na, lass die doch einfach in Ruhe gehen und dann sind wir sie los. Wie würden Sie das momentan beschreiben, diese Taliban-Strukturen?
Also da ja die Frage jetzt im Kontext des Anschlags vom Wochenende gestellt wird, würde ich zunächst gerne mal, damit es hier kein Missverständnis gibt, sagen, wir haben derzeit keine gesicherten Erkenntnisse zur Täterschaft bei diesem Anschlag. Bisher hat sich niemand zu dieser Tat bekannt. Sie haben Äußerungen von Seiten der Taliban gesehen, die sich davon distanziert haben. Zur Mehrheit dieser Art von Anschlägen hat sich in der Vergangenheit IPSK, also die Formation der Terrorgruppe IS innerhalb Afghanistans, bekannt. Wir haben dazu aber derzeit keine gesicherten Erkenntnisse. Sie wissen, dass in Doha Friedensgespräche stattfinden zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Unser Afghanistan-Sonderbeauftragter, Herr Potzel, ist regelmäßig dort mit beiden Seiten in Kontakt. Und wir bemühen uns, mit den Möglichkeiten und Kontakten, die wir haben, diese Friedensgespräche zu unterstützen. Insofern gibt es in diesem Kontext durchaus auch Gesprächskontakte zu den Taliban. Eine vertiefte Analyse kann ich Ihnen hier von dieser Stelle jetzt nicht liefern. Da muss ich um Verständnis bitten. Ich werde sehen, ob ich dazu was nachreichen kann.
Herr Jung.
Der ursprüngliche Deal mit der Taliban war ja, dass es einen Abzug bis zum 1. Mai gibt, ohne diese Angriffe jetzt zu rechtfertigen. Aber sind diese Angriffe der letzten Tage eine Folge des verschleppten Abzugs?
Also ich glaube, Herr Seibert hat zu diesen Angriffen das gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich glaube, man sollte sich davor hüten, irgendeine politische Rechtfertigung für solche Angriffe zu konstruieren. Wir haben uns im Rahmen der NATO in enger Abstimmung mit den USA verständigt, diesen Einsatz, den wir gemeinsam begonnen haben, auch gemeinsam zu beenden auf geordnete und koordinierte Art und Weise. Und daran arbeiten wir derzeit.
Sie sagten vorhin, es gäbe ein anhaltendes Gewaltvolumen in Afghanistan. Herr Seibert, Frau Wick, bleibt es dabei, dass Sie Menschen nach Afghanistan abschieben? In dieser Lage?
Dazu haben wir hier in der vergangenen Woche gesprochen. Wir haben gesagt, die Entwicklung in Afghanistan wird grundsätzlich wird sehr intensiv beobachtet. Das geschieht permanent und auf der Basis dieser Beobachtung werden, wenn es nötig ist, Entscheidungen getroffen. Derzeit gilt das, was nun schon eine ganze Weile gilt, aber die Beobachtung läuft und dazu kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen.
Herr Jessen.
Herr Burger, Sie haben gesagt, es werde sowohl die Unterstützung für die Sicherheitskräfte weitergehen nach dem Abzug der Truppen, aber auch für zivile Projekte. Wie bereitet die Bundesregierung sich darauf vor? Richten Sie eine Taskforce ein? Auf welcher Ebene wird diese Unterstützung geleistet? Durch Kräfte vor Ort, durch Institutionen, durch Finanzen? Das ist ja eine Situation, die ab September konkret eintritt. Und ich nehme an, Sie bereiten sich auf diese neue Lage vor. Können Sie uns das etwas konkreter darlegen?
Ja, ich kann es versuchen. Es ist ja schon in den letzten Jahren so gewesen, dass die internationale Truppenpräsenz nur ein Baustein unseres Engagements in Afghanistan war. Wir haben bei der Geberkonferenz im letzten November zugesagt, dass wir unser ziviles Engagement auch für die nächsten 4 Jahre auf vergleichbarem Niveau aufrechterhalten möchten. Wie gesagt, das verbunden mit der Erwartung, dass das, was im Bereich unter anderem Frauen- und Mädchenrechte erreicht wurde und andere demokratische Errungenschaften der letzten Jahre nicht in Frage gestellt wird. Und deswegen haben wir uns auch in den vergangenen Jahren bereits mit den Strukturen unserer zivilen Zusammenarbeit weitgehend unabhängig von der internationalen Truppenpräsenz aufgestellt. Insofern ändert sich unsere an den Strukturen unserer praktischen Arbeit dort vor Ort jetzt nicht grundlegend etwas. Natürlich hängt das Engagement vor Ort und die Möglichkeiten zum Tätigwerden auch von der weiteren Entwicklung der Sicherheitslage ab. Das werden wir intensiv im Blick behalten. Und natürlich gibt es auch intensive Gespräche über die Frage, wie es mit der Sicherheit des internationalen Engagements vor Ort weitergeht, auch mit den Partnern.
Gut, eine Nachfrage. Ja, Nachfrage. Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können. Ansonsten vielleicht das Entwicklungszusammenarbeitsministerium. Können Sie sagen, wie hoch der Umfang finanziell gesehen für Entwicklungszusammenarbeit sein wird, der in den nächsten Jahren nach Afghanistan geht, wenn es denn dann so eine Art, sagen wir mal, Joint Venture ist seitens auch der Bundesregierung?
Diese Zahl sollte ich eigentlich präsent haben. Ich werde sie Ihnen hoffentlich innerhalb einer Minute nachreichen können. Ich habe die Zusage vom letzten November. Wie gesagt, die bezieht sich auf die nächsten 4 Jahre in einen Gesamtumfang, der auf demselben Niveau liegt wie in den vergangenen Jahren. Das, glaube ich, ist eine Zahl etwas über 400 Millionen Euro pro Jahr. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen die genaue Zahl gleich nenne.
Gut, dann würde ich das Thema auch gerne verlassen.
Pardon? Also, 430 schon. Millionen pro Jahr, okay. Bis zu 430 Millionen pro Jahr.
Wunderbar. Sie sind nämlich gleich wieder dran, Herr Burger. Sie hatten mir ja eine Reiseankündigung avisiert.
Außenminister Maas wird morgen zu einer 2-tägigen Reise nach Rom aufbrechen. Die Ankunft ist dort für den frühen Nachmittag geplant. Dort wird der Minister zunächst die Gemeinschaft von Sant'Egidio besuchen, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Jahr 1968 als Laienbewegung von Schülern und Studenten gegründet wurde. Am Mittwoch wird Außenminister Maas zu einem Gespräch mit dem Staatssekretär für die Beziehungen mit den Staaten im Vatikanischen Staatssekretariat, Erzbischof Paul Gallagher, zusammentreffen und von seiner Heiligkeit Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. Um 13.30 Uhr wird der Außenminister zu einem Gespräch mit seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio zusammentreffen. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Mittwochabend wird der Außenminister wieder in Berlin eintreffen. Danke sehr.
Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich habe jetzt noch diverse Themen, die mir von den Kollegen avisiert worden sind, von den Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Thema Corona, das ist das Thema Klimaschutz, Jerusalem und sonst auch noch mal weitere außenpolitische Themen. Ich hoffe, ich habe jetzt erstmal nichts übersehen und ich starte mit Corona. Herr Lenz, glaube ich, hat er sich da.
Herr Seibert, viele Menschen in Deutschland beschäftigen sich gerade, auch durch das Wetter bedingt, mit ihren Urlaubsplänen oder dem, was an Urlaub in diesem Jahr vielleicht möglich ist. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Dabei stößt man auf der einen Seite auf stark erweiterte Stornomöglichkeiten von Seiten der Veranstalter, die natürlich auch wissen, dass die Lage volatil ist, und auf viele kommunale und länderbezogene Regelungen, die es sehr schwer machen, da den Durchblick zu behalten. Es geht um die Inzidenzen in den Herkunftsgebieten der Urlauber, um die Inzidenzen in den Zielgebieten. Hat die Bundesregierung vor, vielleicht gemeinsam mit den Ministerpräsidenten so etwas wie einen Leitfaden vorzulegen oder zu erarbeiten, dass da eine Orientierungshilfe geben kann, was in diesem Sommer möglich ist? Denn vieles kann man ja nicht spontan machen, sondern man muss vorher sich Gedanken machen und buchen, schlicht und einfach. Dankeschön.
Ja, die Bundeskanzlerin hatte ja am Samstag in der Pressekonferenz nach dem Europäischen Rat auch eine Frage zu diesem Thema bekommen und sie hatte ihren Optimismus ausgedrückt. Zunächst mal vorsichtigen Optimismus, dass Reisen zumindest in Europa in diesem Sommer wieder möglich sein könnte, so wie auch im vergangenen Sommer. Das ist zunächst mal natürlich das Ergebnis der Tendenz, die wir zurzeit bei den Inzidenzen sehen. Die Indikatoren weisen eigentlich alle in die richtige Richtung. Weniger neue Fälle, immer noch auf einem zu hohen Niveau, das muss man auch ganz klar sagen, aber immerhin ein Rückgang der neuen Fälle. Auch inzwischen wieder weniger als 5.000 Menschen auf den Intensivstationen in intensivmedizinischer Behandlung, obwohl man sich klar machen muss, dass auch 4.800 eine gewaltig hohe Zahl von Menschen ist, die da um ihr Leben kämpfen. Zu der konkreten Frage gibt es ja zunächst einmal in den Beschlüssen von Bund und Ländern am 3. März gibt es ja einen Plan. Da steht ja drin in verschiedenen Schritten, wie vorgegangen werden kann, wenn die Inzidenzen für längere Zeit unter 100 liegen. Ein solcher Plan liegt also vor, nachdem im Großen und Ganzen gehandelt werden kann. Jetzt liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass einzelne Länder da jetzt auch sehr spezielle Regelungen treffen. Die nächste reguläre Ministerpräsidentenkonferenz, danach hatten Sie gefragt, ist im Juni. Mit der Bundeskanzlerin für ein früheres Treffen gibt es erstmal keine konkreten Pläne.
Dann geht es weiter mit Herrn Reitschuster.
Eine Frage an Herrn Seibert bzw. Herr Gülde. Der Beirat des Gesundheitsministeriums ist zum Ergebnis gekommen, dass im Jahresdurchschnitt 2020 4% der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt waren. Die Begründung für die Corona-Maßnahmen war ja immer die sehr angespannte Situation auf den Intensivstationen. Wegen Corona könnten Sie den Widerspruch für mich auflösen.
Ich kann gerne. Herr Reitschuster, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Widerspruch. Grundsätzlich folgten die Maßnahmen gerade dem Ziel, die Intensivstationen nicht zu überlasten. Deutschland ist bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben bislang immerhin 80.000 Tote zu verzeichnen. Das ist kein Grund zur Freude. Und viele Menschen, die auch nachträglich natürlich noch mit den Folgen von Corona zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz ist es uns mit diesen Maßnahmen gelungen, einer Überlastung des Gesundheitswesens in Deutschland vorzubeugen. Und das ist im Grunde genommen das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Noch eine Nachfrage? Es gab immer wieder Berichte, Medienberichte, dass die Intensivstationen an ihrer Grenze sind bereits. Es gab sogar Medienberichte über Triage. Der Beirat sagt nun, die Pandemie hat die stationäre Versorgung zu keinem Zeitpunkt an ihre Grenzen gebracht. Waren diese Medienberichte falsch? Danke.
Ich werde hier keine einzelnen Medienberichte kommentieren. Wir haben natürlich immer über die aktuelle Situation auf den Intensivstationen und zur Auslastung des Gesundheitswesens berichtet und über einzelne Medienberichterstattungen oder möglicherweise auch Zuspitzungen kann ich natürlich jetzt hier nichts sagen.
Ich möchte aber gerne hinzufügen, Herr Reitschuster, es gab nicht nur Medienberichte, es gab glasklare Aussagen von Menschen, Ärzten wie auch Pflegepersonal, die Verantwortung tagtäglich in Intensivstationen tragen und die berichtet haben aus ihrem Alltag am Rande der Überlastung. Da gab es ganz klare Aussagen und das sind nicht nur Medienberichte, sondern das sind Stimmen von Menschen, die es tagtäglich erleben.
Herr Bauchmüller.
Ja, wir erleben gerade in vielen Entwicklungsländern einen massiven Engpass an Impfstoffen, Herr Seibert. Jetzt ist die Frage, in Europa, in Deutschland sollen Millionen Impfstoffe gebunkert werden, auch in das nächste Jahr hinein. Die Kanzlerin hat was gegen eine Freigabe von Patenten. Wie passt das zusammen? Und vielleicht gleich im Anschluss, Herr Macron hat ja vor einiger Zeit mal angeregt, 5% der Impfstoffe sollten die Industriestaaten für Entwicklungsländer bereitstellen. Da war die Kanzlerin eigentlich auch einverstanden. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, Sie gehen noch einmal auf die Diskussion über die Aussetzung des Patentschutzes ein. Das hat ja in der vergangenen Woche am Wochenende auch beim Europäischen Rat eine Rolle gespielt. Und Sie haben sicherlich gehört, was die Bundeskanzlerin dazu auch sehr klar gesagt hat. Das Ziel ist doch, möglichst vielen Menschen in möglichst vielen Ländern so schnell wie möglich die nötigen Impfstoffe zukommen zu lassen. Und jetzt muss man sich fragen, und diese Frage hat sie sehr skeptisch beantwortet, ist eine Aussetzung des Patentschutzes da das richtige Mittel? Wenn man bedenkt, dass die Impfstoffherstellenden Firmen, nehmen wir Pfizer-BioNTech, alles tun, um ihre Produktionskapazitäten zu erweitern, dass sie in europäische Produktionsnetzwerke eingetreten sind, dass sie auch zur Zusammenarbeit natürlich mit Produktionsstätten außerhalb Europas bereit sind. BioNTech hat jetzt gerade bekannt gegeben, in Singapur produzieren zu wollen. Dann sieht man, dass es da nicht am Willen fehlt, die Impfstoffe, die rettenden Impfstoffe oder schützenden Impfstoffe auch für möglichst viele Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Produktionskapazitäten sind enorm gesteigert worden von 2020 auf 2021. Und der jüngste Vertrag, den die Europäische Kommission mit BioNTech Pfizer über 1,5 Milliarden Dosen geschlossen hat, zeigt ja, in welche Richtung es geht. Also ist es nicht die Frage des Patentschutzes, die hier eine Limitierung erzielt, sondern es ist die Frage, gibt es genügend Produktionskapazitäten, gibt es genügend Kapazitäten für diese immens komplexe Produktion, die nicht vergleichbar ist mit der Produktion von anderen Arzneimitteln, und gibt es andere Wege, da voranzukommen? Und da ist eben der auch von Regierungen flankierte Ausbau der Produktionskapazitäten für aus unserer Sicht der richtige Weg. Sowohl in Deutschland als auch auf der Ebene der EU gibt es ja eine Taskforce, eine Arbeitsgruppe, die sich genau damit befasst und die auch einiges an Fortschritten erzielt hat.
So, Nachfrage, Herr Bachmüller.
Ja, und was ist mit diesem 5%-Anteil, der für Entwicklungsländer bereitstehen soll?
Da müsste ich Ihnen, weil ich nicht genau weiß, an welchem Punkt die europäische Diskussion dazu derzeit ist, müsste ich Ihnen eine Antwort nachliefern. Also die grundsätzliche Bereitschaft dazu bestand, von Deutschland wie von anderen europäischen Partnern, aber über den Zeitpunkt und die exakte Portionierung sozusagen war noch zu sprechen, und ich kann Ihnen das jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich gucke, dass ich da etwas nachlegen kann.
Ich kann jetzt hier die Reihenfolge, glaube ich, nicht ändern, sonst komme ich in Teufels Küche. Ich habe jetzt auf meiner Liste Herrn Feldhoff, Herrn Bauchmüller, Herrn Mehrkamp, Herrn Reitschuster, Herrn Jung, Herrn Rinke und Herrn Jessen. Danach würde ich das Thema Corona gerne schließen mit Blick auf andere Themen, die wir noch haben. Und Herrn Esipov von der Deutschen Welle, der fragt auch zum Thema Impfstoff. Das Gesundheitsministerium nach dem aktuellen Stand mit der Zulassung von Sputnik, ich bin immer unsicher, ob V oder 5, V glaube ich, ne? In der EU und Deutschland. Wann rechnen Sie mit einer Zulassung und wird der russische Impfstoff zu diesem Zeitpunkt noch benötigt, angesichts der steigenden Liefermengen von anderen Herstellern?
Der Stand ist weiterhin unverändert. Bislang liegen noch nicht die vollständigen Datenpakete vor. Insofern kann ich keine Aussage zu einem möglichen Zulassungstermin derzeit machen.
Okay, dann Herr Feldhoff, bitte.
Herr Gülde, uns ist heute Morgen in einer Nachricht überrascht worden, dass jetzt Johnson & Johnson die Priorisierung aufgehoben worden ist. Woher kommt diese plötzliche, ich will nicht sagen Sinneswandel, aber woher kommt diese Nachricht, woher diese Entscheidung, nachdem ja letzte Woche schon AstraZeneca sozusagen entpriorisiert wurde?
Ja, dazu hat sich der Minister ja heute Morgen auch in einer PK geäußert. Darauf möchte ich auch gerne verweisen. Grundsätzlich ist es so, wir haben bei Johnson & Johnson teilweise mit ähnlichen Vorbehalten dann zu tun. Und wir haben uns halt eben tatsächlich dazu entschlossen, diese Priorisierung aufzugeben. und genauso zu verfahren wie mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Das ermöglicht uns, es natürlich halt eben auch mit dem Impftempo insgesamt zuzulegen. Und weiterhin ist es halt eben so, dass auch für unter 60-Jährige eine Impfung mit Johnson & Johnson möglich ist, nach einem ausführlichen Aufklärungsgespräch und einer individuellen Risikoabwägung mit dem zuständigen Arzt.
Zusatz, nur, dass ich das richtig verstehe. Der entscheidende Punkt für die Entscheidung der Aufhebung der Priorisierung ist, dass Sie sagen, dass Sie bei AstraZeneca sehen, das wollen nicht genug Menschen, weil sie Angst vor Thrombosen haben zum Beispiel.
Also wie gesagt, es gab ähnliche Berichte halt eben dahingehend und zurzeit sehen wir halt eben, dass Johnson & Johnson halt seine Lieferzusagen einhält. Das war ja vor einigen Wochen noch nicht abzusehen. Das heißt, dass wir mit sehr hohen Impfstoffdosen rechnen können. Also Ende Mai rechnen wir mit 1 Million Dosen und bis Ende Juni 8 Millionen Dosen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Impfstoffdosen verfügbar und wollen da natürlich dann entsprechend auch mit diesem Impftempo zulegen. Und das bietet dann auch natürlich an, dass man da die Impfpriorisierung aufhebt.
Herr Mierkamp.
Zwei Fragen. Die eine schließt sich so ein bisschen an die Frage des Kollegen Feldhoff an. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Minister heute Morgen in seiner Pressekonferenz vorgerechnet, dass etwa die Hälfte der Impfstoffzusagen, die es jetzt von Johnson & Johnson gibt, an über 60-Jährige verimpft werden könnte und deswegen auch die Freigabe. Wäre es denn nicht möglich, dann zu sagen, wenn jetzt die andere Hälfte jetzt nicht an Freiwillige unter 60-Jährige verimpft werden kann, die dann sozusagen freizugeben und dann an Länder auszuliefern oder zuzuführen, die nicht genug Impfstoffe haben? Die zweite Frage bezieht sich nochmal auf die Öffnungsperspektive. Da hat der Minister heute Morgen in seiner Pressekonferenz, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor allem Überbietungswettbewerb, was jetzt Öffnungen angeht, gewarnt. Können Sie das noch mal ein bisschen präzisieren? Hat er da bestimmte Maßnahmen im Auge oder war das mehr so eine allgemeine Bemerkung?
Vielleicht erstmal zur ersten Frage, Johnson & Johnson. Also da kann ich jetzt möglichen Gesprächen nicht vorgreifen, inwieweit auch eine Freigabe von bestimmten Impfstoffchargen da möglich ist für eine Lieferung an andere Länder. Grundsätzlich ist es aber so bei Johnson & Johnson, wissen Sie, dass da nur eine Impfung nötig ist. Das heißt, es bietet sich auch durchaus an, Menschen damit zu impfen, die schwerer zu erreichen sind. Das machen ja die Länder inzwischen auch durchaus, also etwa wohnungslose Menschen und andere. Und insofern, das ist jetzt halt eben zurzeit die Strategie, die wir mit Johnson & Johnson fahren. Zu den möglichen Lockerungen, ja, da hat sich der Minister heute dazu geäußert. Das kann ich hier jetzt aber nicht präzisieren. Ich meine, er hat ganz klar gesagt, wenn lockern, dann vorsichtig und anhand der entsprechenden Inzidenzen, die wir halt eben in den Ländern haben. Und wenn, dann auch in erster Linie Außengastronomie beispielsweise oder alle Aktivitäten, die eher im Äußeren stattfinden.
Herr Reitschuster.
Eine Frage an Herrn Gülde. Herr Gülde, der Ärztetag fordert eine umfassende Covid-19-Impfung von Kindern. Zitat, das Recht auf Bildung mit Kita und Schulbesuch kann im Winter 2021-22 nur mit rechtzeitiger Covid-19-Impfung gesichert werden. Wie sieht generell dieses Thema das Gesundheitsministerium? Welche Pläne hat es da? Danke.
Ja, Herr Reitschuster, Sie wissen, es gibt derzeit einige Bemühungen, die verfügbaren Impfstoffe auch für Kinder freizugeben, also zurzeit BioNTech ab 12 Jahren. Es gibt weitere Zulassungsverfahren auf dieser Ebene. Und ja, natürlich, auch wir haben halt eben gesagt, es ist wünschenswert, dass Kinder sich impfen lassen können. Zurzeit geben das aber halt eben die Zulassungsdaten noch nicht her. Soweit aber diese Möglichkeit halt eben besteht, ja, wollen wir natürlich auch die Impfkampagne auf Kinder und Jugendliche gerne ausweiten.
Wie sehen Sie da die Risiko-Nutzen-Abwägung bei Kindern, weil die ja relativ selten schwer erkranken und die Nebenwirkungen doch relativ häufig sind? Danke.
Also mir sind jetzt ehrlich gesagt aus den Zulassungsstudien keine Nebenwirkungen bei Kindern bekannt. Insofern die Risiko-Nutzen-Abwägung, die erfolgt dann immer durch die ständige Impfkommission und die erfolgt dann auch auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten.
Herr Jung.
Also, Sie stellen sich die Fragen in Sachen Produktionskapazitäten und Patentfreigabe ja schon selbst. Zitat, gibt es genug Produktionskapazitäten? Wenn Sie die mit Ja beantworten könnten, würden Sie das ja tun. Die Antwort ist natürlich nein. Und daher ist ja die Freigabe, das ist ja bei der Freigabe der Punkt, dass andere Länder mit freien Kapazitäten einspringen. Da gibt es ja einige. Bleiben Sie bei diesem Argument, dass es um Produktionskapazitäten geht, die ja in anderen Ländern da sind. Und die zweite Frage, Frau Merkel sagt ja, niemand könne wollen, dass China die mRNA-Technik erhalte. Dabei hat China die ja schon erhalten, so wie die ganze Welt. Weil ein Patent ist ja die gezielte Aufdeckung einer Methode. Und der Patentinhaber bei der Anmeldung bekommt ja ein staatlich zugesichertes Monopol auf diese Technik. Also wenn man ein Patent aussetzt, heißt das ja nicht, dass China jetzt magisch die Technologie erhält, sondern dass sie anwenden dürfen.
Ja, also woher Sie dieses Zitat haben, das Sie gerade benutzen, ist mir nicht klar. Ich habe das in der Öffentlichkeit nicht gehört, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Die Argumente sind am Wochenende und am Ende der vergangenen Woche doch sehr klar gemacht worden. Produktionskapazitäten entstehen nicht dadurch, dass man Patente freigibt. Produktionskapazitäten müssen gesucht werden. Sie können dann genutzt werden in Kooperation, so wie es bereits längst geschieht. Ich habe von diesem europäischen Netzwerk mit 15 Produktionsstätten der unterschiedlichsten großen Pharmahersteller, die sich mit BioNTech, Pfizer dazu verabredet haben, gesprochen. Und da wird, wie Sie wissen, ja nicht nur für Europa, da wird auch für die Welt produziert. Also der Weg über die Lizenzvergabe, was auch staatlich unterstützt werden kann, die Produktionskapazitäten zu erweitern. Dieser Weg wird seit langem begangen. Dem verdanken wir die enorme Steigerung der Produktionskapazitäten. Und das ist sicherlich auch noch weiter steigerbar. Der Gesundheitsminister hatte heute Morgen ja von der Bereitschaft, die er bei den Impfstoffherstellern wahrnimmt, auch international, auch Richtung Asien zu kooperieren, gesprochen. Und deswegen denke ich, sind auf der Basis von Innovation und patentgeschützter Entwicklung von Impfstoffen ist unglaublich viel im Sinne der Kooperation, der Lizenzvergabe, der internationalen Zusammenarbeit möglich und wird auch bereits so gemacht.
Die chinesische Frage war noch offen.
Ja, das war dieses Zitat, das Herr Jung hier benutzte, von dem ich nicht weiß, woher er es hat. Deswegen wollte ich darüber jetzt nicht sprechen.
Ich verstehe, aber
Keine Frage. Ich wollte nur sagen, es hat sie im Rahmen des EU-Gipfels am Freitag gesagt, Herr Seibert. Kann ich Ihnen vorlesen?
Nach meinen Informationen sind das nicht öffentliche Sitzungen. Und deswegen, glaube ich, können Sie mir da irgendwas vorlesen, aber das macht es noch nicht zu einem Zitat.
Gut, ich glaube, die Faktenlage
ist ja auch nicht das Wesentliche, glaube ich, habe ich gesagt. Zusammenarbeit, Qualitätssicherung ist ein extrem wichtiger Bereich und all das steht überhaupt nicht der Ausweitung der Produktionskapazitäten im Wege. Im Gegenteil, diese Ausweitung wollen wir als Staaten, flankieren sie auch mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Diese Ausweitung wird längst von den großen Impfstoffherstellern auch betrieben.
Herr Rinke.
Meine Frage knüpft direkt da an. Sie haben gerade eben das nochmal wiederholt, was die Kanzlerin gesagt hat, nämlich hier, dass man die Firmen bei dieser Produktionsausweitung auch in Asien unterstützen will. Wie genau sieht denn diese Unterstützung aus? Also die Kanzlerin sprach von Risikoabsicherung, Abnahmegarantien. Können Sie sagen, wie man BioNTech dazu bringt, mehr Produktionsstätten in Asien aufzubauen?
Nein, ich habe das jetzt nicht auf Asien bezogen, sondern grundsätzlich. Wir haben eine Taskforce beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt für die Ausweitung der Produktionskapazitäten. Die Europäische Kommission hat eine solche Taskforce unter dem Vizepräsidenten der Kommission, Herrn Breton. Also vielleicht kann das Wirtschaftsministerium über die Arbeit dieser Taskforce berichten. Das ist jedenfalls eine politische Flankierung längst im Gange von den Kooperationen, von den Ausweitungen der Produktionskapazitäten, die Unternehmen selber vornehmen. Wir haben dafür in vieler Hinsicht den Weg geebnet. Das begann mit dem Werk Marburg, das nun inzwischen Gott sei Dank auch im großen Stile produzieren kann. Und das setzt sich in anderen Beispielen fort. Wie es sich dann mit Asien, da kann ich Ihnen jetzt hier keine konkreten Hinweise geben, wie es sich dann mit Asien vollziehen wird. Aber ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium da mehr sagen kann.
Aber vielleicht können Sie es ein bisschen konkret machen und nicht so grundsätzlich mit Blick auf die Uhr.
Danke. Also ich kann noch mal auf das verweisen, was wir schon am vergangenen Freitag, siehe Protokoll REC-PK vom Freitag, ja schon gesagt haben. Die Taskforce hat ja zunächst einmal die Aufgabe, sichere Versorgung über eigene Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa zu sichern, in Deutschland Produktionskapazitäten zu schaffen. Das ist ja auch schon gelungen. Die zwei Beispielfälle hatte ich schon genannt. IDT Biologica in Dessau, die ja in Lizenz produzieren für AstraZeneca, als auch Johnson & Johnson. Und das zweite Beispiel eben Johnson & Johnson bei Allergo Pharma in Rheinbeck. Also das sind ja gerade Standorte, die in Lizenz produzieren, um eben das Ziel zu haben, ab 2022 eine sichere Versorgung in Deutschland mit Impfstoffen über eigene Produktion zu schaffen. Denn über eigene Produktion kann ich natürlich auch Liefersicherheit viel besser herstellen. Dann hat die Taskforce die Aufgabe, auch zu gucken, was sind Fragen, die jetzt nicht allein den Impfstoff betreffen, sondern vielleicht Produkt oder Nebenprodukte, die dafür erforderlich sind, wie Glasvials, und auch da flankierend zu unterstützen. Das machen wir durch konkrete Förderprogramme. Wir haben jüngst mit 90 Millionen Euro ein Glasvial-Förderprogramm für die Produktion eben diese Glasröhrchen und Glasfläschchen aufgesetzt. Also das ist die Flankierungsarbeit, die die Taskforce leiten soll. Ich kann Ihnen da jetzt zu China leider auch aktuell nichts berichten, kann prüfen, ob ich da was nachreichen kann, aber das ist mir jetzt nicht bekannt, dass die Taskforce da irgendwie schon konkrete Planungen in diese Richtung hat.
Genau, mir ging es aber genau darum, ob es Hilfen gibt, das war die Frage, für Firmen, wenn sie denn an anderen Orten der Welt Produktionskapazitäten aufbauen wollen. Und zwar nicht nur politische Flankierung, sondern vielleicht auch finanzielle. Das war nicht die Frage.
Ein Detail.
Ja, bitte.
Nur ganz kurz, weil die Kolleginnen und Kollegen vom BMZ hier heute nicht dabei sind, die würden bestimmt darauf hinweisen können, dass es mit verschiedenen Ländern Afrikas schon konkrete Gespräche gibt, wie wir dort den Aufbau von Produktionskapazitäten unterstützen können.
Vielleicht kann das BMZ, das uns ja sicher zuschaut, uns vielleicht noch schriftlich versorgen, dann an die Adresse der Geschäftsstelle. Okay, dann habe ich Herrn Jessen noch als Letzten zu diesem Thema heute.
Knüpft direkt daran an, in der Frage von Produktionsausweitung und Patentfreigabe stoßen zwei Prinzipien aneinander. Das eine ist die möglichst schnelle und weitreichende Versorgung mit Impfstoffen. Das zweite sind die wirtschaftlichen Interessen der derzeitigen Rechteinhaber. Gibt es irgendwo eine nachvollziehbare Quelle oder ein Gremium, in dem festgestellt werden kann, objektiv und frei von wirtschaftlichen Interessen, welche Produktionskapazitäten wo eigentlich in absehbarer Zeit aufgebaut werden könnten? Die bisherige Argumentation auch der Bundesregierung sagte ja, man kann nicht irgendwo von heute auf morgen was einrichten. Das behauptet ja aber auch niemand. Aber es krankt doch im Moment daran, dass abgewehrt wird eine Patentfreigabe mit dem Hinweis darauf, dass das, was die Patentfreigabe beansprucht, nämlich dass dann relativ rasch anderswo Produktion aufgebaut werden könnte, gar nicht möglich sei. Ist das irgendwo verifizierbar, nachvollziehbar, damit man da einen Grund in die Debatte kriegt?
Ich denke, man sollte die Debatte schon mal nicht so beginnen, wie Sie es jetzt getan haben, dass es einen Widerspruch gäbe zwischen wirtschaftlichen Interessen der Impfstoffhersteller und auf der anderen Seite Ausweitung der Produktion, sodass möglichst viele Menschen weltweit auch den Impfstoff bekommen. Sie sehen keinen Anhaltspunkt im Verhalten. Ich nehme jetzt noch mal BioNTech-Pfizer, aber man könnte auch andere nehmen, dass die sich nicht von Anfang an bemüht haben, nach besten Kräften Impfstoffproduktion auszuweiten, die Kapazitäten hochzufahren, um noch mehr Menschen in noch mehr Ländern beliefern zu können. Der Gegensatz, den Sie aufmachen, den finde ich holzschnittartig, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich nicht die Grundlage, auf der man diskutiert. Man sollte diskutieren auf Grundlage der Frage, was braucht es, um diese sehr speziellen Pharmazeutika herzustellen. Die Mitgründerin von BioNTech, Frau Türeci, war am Freitag, glaube ich, auf CNN und sprach von einer vierstelligen Zahl von Produktionsschritten, bis man bei dem fertigen Impfstoff angekommen ist. Das muss man bedenken. Es gibt Möglichkeiten, und die werden ja bereits genutzt, Lizenzen zu vergeben, Produktionskapazitäten zu erhöhen. Das alles findet statt. Es gibt staatliche Unterstützung. Deswegen widerspreche ich diesem, ich finde, Schwarz-Weiß-Gegensatz, den Sie da, wenn ich das so sagen darf, aufmachen.
Ja, der Holzschnitt ist ja ein bekanntes und bewährtes künstlerisches Mittel zur Verdeutlichung von Sachverhalten. Ja, kann nicht straffen, das wissen Sie, Herr Seibert. Gleichwohl ist es so, dass das ein Argument für die Nichtfreigabe von Patenten schlicht und einfach die wirtschaftlichen Interessen der Rechteinhaber sind. Das hat die Debatte der letzten Jahre gezeigt. Und es hat sich in der Vergangenheit bei der späteren Freigabe der Lizenzen oder Patente für AIDS-Medikamente genau dieser Mechanismus auch gezeigt. Hat die Bundesregierung denn das Interesse dran, dass auch und sei es durch finanzielle Kompensation an Rechteinhaber, auch im Grunde dann doch durch Patentfreigabe an anderen Orten in der Welt Produktionskapazitäten ausgeweitet werden, wenn das dort möglich ist?
Also, ich habe jetzt dazu mehr nicht zu sagen. Wenn Sie von einzelnen Unternehmen wissen wollen, wie Sie Ihre Kapazitätsausweitungen für die nächsten Monate oder Jahre vorsehen, müsste ich Sie bitten, die einzelnen Unternehmen anzusprechen. Noch einmal, Sie sprechen von den Gewinnorientier oder dem Gewinninteresse der Hersteller. Natürlich gibt es das. Wir sind ja in einer Marktwirtschaft. Aber es gibt natürlich auch die enormen Kosten, die sie bis zur Entwicklung eines Impfstoffs hatten. Die Investitionen, die dafür notwendig waren. Es gibt auch die Kosten, die es erfordert, wenn man zum Beispiel bestehende Impfstoffe auf mögliche Mutanten, die in der kommenden Zeit noch auftauchen könnten, anpasst, sodass die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht eingeschränkt ist. Das alles ist auch zu bedenken.
Ich habe bestimmt noch 5 oder 6 Themen auf meiner Liste, die mir auch vorhin angekündigt worden sind. Ich würde wirklich alle bitten, ein bisschen sich straff zu fassen. Ich komme noch mal zurück nach Rom, Herr Burger. Gehe noch mal zurück nach Rom. Da war die Leitung etwas länger und ist erst hier etwas spät angekommen. Frau Pugliese von ANSA fragt, welche Themen Heiko Demas mit Luigi Di Maio in Rom behandeln wird.
Ja, da wird es über die ganze Bandbreite der bilateralen, europäischen und internationalen Themen gehen. Mit Italien arbeiten wir sehr eng zusammen beim Thema Libyen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eine Rolle bei den Gesprächen spielen wird. Sicherlich auch die Frage, wie man in Deutschland und Italien mit der wirtschaftlichen Erholung und den EU, dem Recovery Plan umgeht und möglicherweise auch beispielsweise die Lage im östlichen Mittelmeer und das Thema Flucht und Migration.
Vielen Dank. Wir kommen zum Thema Klimaschutz und ich starte mit Herrn Heller, der Herrn Seibert bzw. das Bundesumweltministerium fragt, das sich auch in Position bringt. Ich warte nur, bis Herr Fichtner sitzt und auch nicht überrascht wird hier. Gibt es inzwischen in der Regierung eine gemeinsame Linie zur anstehenden Novelle des Klimaschutzgesetzes? Welche Themenfelder sind noch strittig, fragt er und stellt aber auch eine zweite Frage an das BMU. Wie steht das Ministerium zum Vorschlag von Minister Altmaier, den CO2-Preis anzuheben und dafür die EEG-Umlage zu streichen?
Ja, wie angekündigt, wollen wir im Kabinett einen überarbeiteten Gesetzesentwurf beschließen, der die Vorgaben dieses wegweisenden Karlsruher Urteils umsetzt. Die Abstimmungen dazu laufen und das Ziel ist, dass das in der Kabinettssitzung in dieser Woche, an diesem Mittwoch, geschieht.
Ergänzend dazu, ich höre aus der Frage von Herrn Heller das weit verbreitete Missverständnis raus, als würde es hier um ein Maßnahmenpaket gehen. Das ist nicht der Fall. Es ist so, wie wir auch letzte Woche hier gesagt haben, geht es um den Rahmen. Wir wollen einen fundierten Rahmen für den Klimaschutz in den nächsten Jahrzehnten legen. Darauf aufbauend kann man dann über Maßnahmen reden, aber das ist nicht Gegenstand dieses Gesetzes, das wir Mittwoch im Kabinett haben wollen. Dann war die zweite Frage zum CO2-Preis und EEG-Umlage. Die Deckelung der EEG-Umlage ist jetzt schon Praxis. Wir sind auch sehr dafür, die EEG-Umlage weiter abzusenken, denn das hilft ja gerade, dass wir das, wovon wir mehr haben wollen, nämlich mehr Ökostrom, dass wir das günstiger machen. Und parallel dazu haben wir auch jetzt schon die Praxis, dass wir fossile Energien verteuern über den CO2-Preis. Damit wird das, wovon wir weniger haben wollen, teurer und das, wovon wir mehr haben wollen, günstiger. Das ist das Prinzip dahinter. Zu den aktuellen Vorschlägen, vielleicht ganz grundsätzlich. Also im Lehrbuch funktioniert der CO2-Preis so, dass man als Konsumentin, als Konsument die Wahl hat zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten. In der Praxis sind die Märkte dann leider doch nicht immer so perfekt. Beispiel Mieter, Vermieter. Also wenn man jetzt als Mieter einen höheren CO2-Preis zahlen müsste, hätte man nicht die Wahl, welche Heizung man einbaut. Diese Wahl haben die Vermieter. Und deswegen wirkt der CO2-Preis in solchen Fällen nicht so, wie er eigentlich wirken müsste. Deswegen ist unsere Haltung, dass man da bitteschön erstmal die Grundlagen richtig legt, bevor man dann so das CO2-Preis dann auch gut wirken kann. Dazu haben wir auch einen Vorschlag gemacht. Da sind BMF, BMJV, wir und auch das Bundesbauministerium einer Meinung.
Gut. Herr Jung, bitte.
Nur ganz kurz. Herr Seibert, Herr Fichtner sprach gerade von einem fundierten Rahmen. Wird dieser fundierte Rahmen denn konform mit dem Pariser Klimaabkommen sein?
Er wird konform mit unseren nationalen Zielen sein, mit unseren europäischen Zielen, mit unseren Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen und vor allem auch selbstverständlich mit den Forderungen, die jetzt ganz konkret das Bundesverfassungsgericht an uns gestellt hat.
Alle bisherigen Pläne der Bundesregierung waren eindeutig nicht konform mit dem Pariser Klimaabkommen. Jetzt haben Sie es gerade gesagt. Richtig? Habe ich Sie richtig verstanden?
Ich habe doch sehr deutlich gesprochen.
Gut, ich habe jetzt Herrn Rinke,
kurze Nachfrage,
Herrn Bauchmüller und Herrn Reitschuster zum Klimaschutz. Wenn es keinen weiteren Bedarf gibt, würde ich die Rednerliste dann auch schließen und zu einem anderen Themen noch kommen.
Nur kurze Nachfrage an Herrn Seibert und Herrn Fichtner. Was am Mittwoch passiert, also außer dem Klimaschutzgesetz, ist auch absehbar nach den bisherigen Beratungen, dass man sich dann schon abschließend über die Belastung der verschiedenen Sektoren einigt. Ist das Teil des Paketes, was am Mittwoch beschlossen wird? Und wenn ja, wie sieht die Verteilung aus?
Sie meinen jetzt die Sektorziele?
Ja.
Das haben wir so vorgeschlagen und wir sind zuversichtlich, dass das auch gelingt.
Ja, also wir sind in den Abstimmungen und deswegen werde ich jetzt über die komplexen Einzelheiten hier nicht berichten.
Also es gibt noch keine Einigung bisher.
Wir haben Montag.
Herr Bauchmüller.
Ja, eine Frage an das BMWi zur Verteilung der Kosten, der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern. Ich habe eben in der Aufzählung von Herrn Fichtner, habe ich jetzt das BMWi nicht gehört. Heißt das, Sie sind dagegen, gegen den Vorschlag der Aufteilung der Kosten? Wenn das so ist, warum?
Ja, ich würde zu zwei Punkten gerne noch mal kurz Stellung nehmen. Zum einen zum Komplex der Strompreise. Da ist die Forderung von Herrn Altmaier ja sehr klar, dass wir sagen, wenn wir mehr erneuerbaren Ausbau wollen, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir den Strompreis stabil halten und die EEG-Umlage eben mittelfristig abschaffen, indem wir sie über die CO2-Bepreisung oder den Haushalt finanzieren. Das ist ganz wichtig, das ist unter dem Aspekt der Kosten sehr wichtig, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, um unsere Energie- und Klimaziele zu erreichen, denn wir wollen ja gerade die Sektorkopplung vorantreiben. Wir werden ja mehr sehen, mehr Wärmepumpen, mehr Elektroautos. Also muss sozusagen die Stromseite und der Strommarkt und der Strompreis da gegenüber den anderen Sektoren wettbewerbsfähig sein. Deshalb ist die mittelfristige Abschaffung der EEG-Umlage aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt, der aus der CO2-Bepreisung oder Haushalt zu finanzieren ist. Dann sprechen Sie das zweite Thema an, CO2-Bepreisung und Verhältnis Mieter und Vermieter. Da gibt es verschiedene Überlegungen und auch Gespräche zum Thema. Die dauern an und man muss hier halt auch schauen, dass man den richtigen Blick wählt und nicht die vermeintlich einfache Lösung. Denn man muss auch berücksichtigen, welche Sanierungen gewählt werden und ist die Sanierung, die der Vermieter wählt, gut oder schlecht. Und das muss ich irgendwie differenziert abbilden.
Dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten noch.
Und eine Frage an Herrn Fichtner. Und eines der Mittel zur Erreichung der Klimaziele ist ja der Ausstieg aus der Kohleenergie. Dazu wird unter anderem auch mehr Gas verfeuert. Das Gas kommt unter anderem zusätzlich aus Russland. Die Russen bauen wiederum bzw. setzen auf Kohlekraftwerke, um mehr Gas nach Deutschland liefern zu können. Können Sie diesen Widerspruch für mich auflösen? Danke.
Ich würde erstmal die These bestreiten, dass wir unbedingt mehr Gas verbrauchen werden. Wir brauchen Gas noch für einen Übergangszeitraum, aber das wird nicht mehr viel, viel mehr sein, als wir es jetzt haben.
Aber im Übergangszeitraum haben Sie das selber gesagt. Und wie ist dann der Widerspruch für den Übergangszeitraum aufzulösen? Danke.
Sehe ich ehrlich gesagt nicht den Widerspruch.
Herr Tufik-Nia, Sie hatten ein Thema Somalia und dann kommen wir zu Jerusalem.
Herr Burger, eine Frage zum Konflikt zwischen Somalia und Kenia. Da kam es jetzt letzte Woche zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf der Grundlage einer Friedensinitiative von Katar. Da hatte ich mal eine Stellungnahme dazu. Und bewerten Sie die Vermittlerrolle Katars in dem Konflikt?
Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen.
Okay. Dann gehen wir nach Jerusalem. Da hatte Herr Ayers, der ist hier im Saal, aber hatte mir gleichwohl eine Frage geschickt, die ich hier gerne vortrage. Er sagt, wir vermissen immer noch die Meinung der Bundesregierung über die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen die palästinensische Bevölkerung in Jerusalem, insbesondere gegen das Viertel Sheikh Jarrah und über die Angriffe auf Anbeter der Al-Aqsa-Moschee. Die ganze Welt verurteilt und Berlin schweigt, stellt er fest.
Nein, Berlin schweigt
also
nicht.
Herr Ayers sitzt dort, ja? Weiß, damit ja. Sie wissen, wen Sie ansprechen.
Berlin schweigt nicht, sondern Berlin steht in intensivem Kontakt mit seinen Partnern in der Region. Der Außenminister hat gestern mit dem jordanischen Außenminister telefoniert und er stand auch übers Wochenende in Kontakt mit seinem israelischen Kollegen. Nach dem Telefonat mit dem jordanischen Amtskollegen hat er sich auch auf Twitter geäußert. Das haben Sie vielleicht gesehen. Und nochmal große Sorge über eine Eskalation der Gewalt dort in Jerusalem zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen hat sich am Wochenende ja auch das Nahostquartett in einer ausführlichen Stellungnahme zur Situation geäußert. Sie wissen, dass im Nahostquartett die Europäische Union einer der vier Akteure ist. Heute sitzen in Brüssel die EU-Außenminister zu ihrem regelmäßigen Rat zusammen. Da wird das Thema sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber ich würde Sie tatsächlich gerne auch noch mal auf das Statement des Quartetts verweisen, das wir für sehr wichtig und halten und in dem unter anderem Beunruhigung über provokative Aussagen verschiedener politischer Gruppen geäußert wird, Beunruhigung auch über den Abschuss von Raketen und Brandballons von Gaza gegen Israel, Sorge über die Räumung palästinensischer Familien aus ihren Häusern und der Aufruf zur Zurückhaltung und zur Vermeidung von Maßnahmen, die die Situation insbesondere jetzt während der islamischen Feiertage weiter eskalieren könnten.
Ich habe jetzt hier noch auf der Liste Herrn Jung, Herrn Feldhoff, Herrn Baschai, Herrn Fugnia und Herrn Jessen und Herrn Rinke. Und wir haben noch das Thema Kolumbien. Herr Feldhoff hat gerade zurückgezogen. Wenn sich dazu jemand entscheiden könnte, würde das unsere Zeitlage etwas erleichtern.
Ich versuche es auch schnell zu machen. Der UN-Generalsekretär Guterres hat ja Israel insbesondere zu äußerster Zurückhaltung aufgefordert, die Zerstörung und Zwangsräumungen zu beenden. Fordern Sie das auch?
Ich würde Sie wirklich gerne auf das Quartett-Statement vom Wochenende verweisen. Dieser Positionierung schließen wir uns vollumfänglich an.
Herr Seibert, halten Sie als Bundesregierung die Proteste gegen die geplanten Zwangsräumungen von Wohnungen palästinensischer Familien für Siedler, also die Zwangsräumungen, damit Siedler rein können, für legitim?
Ich kann mich jetzt nur dem Kollegen aus dem Auswärtigen Amt anschließen, der ja ganz klar von unserer Sorge über Räumungen und Vertreibungen palästinensischer Familien in Ostjerusalem gesprochen hat. Das ist auch zusammen mit den britischen, spanischen und italienischen Partnern in der vergangenen Woche schon schriftlich niedergelegt worden. Und dem kann ich mich, das ist die Haltung der Bundesregierung, dem kann ich mich nur anschließen. Wir fordern beide Seiten auf, jetzt dringend einen Beitrag zu leisten, um die Situation zu deeskalieren und jetzt Augenmaß und Zurückhaltung von allen Beteiligten an den Tag zu legen.
Herr Baschel.
Ja, Herr Burger, halten Sie die Angriffe der israelischen Polizei auf Menschen in der Moschee, in Ost-Jerusalem für verhältnismäßig? Verurteilen Sie diese Gewalt, die Sie erhalten?
Ich kann nur noch mal auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe, auch auf die Äußerungen des Quartetts und noch mal darauf hinweisen, dass wir mit den Partnern in der Region, mit allen, die Einfluss auf die Lage dort nehmen können, in intensivem Kontakt standen, über die ganzen letzten Tage schon, zu der Frage, wie jetzt die Situation entschärft werden kann und was konkret getan werden kann, um die Lage zu deeskalieren.
Sie haben letzte Woche mit anderen europäischen Ländern eine Erklärung rausgegeben bezüglich den Siedlungen. Da haben Sie Israel aufgerufen, Siedlungen in palästinensischen Gebieten einzustellen und diese als geltendes Völkerrecht Verstoß oder Verletzung deklariert. Wenn es Völkerrechtsverletzung ist, drohen oder würden Sie hier irgendwelche Konsequenzen gegenüber Israel geben?
Also, Herr Baschel, das ist nun eine Position, die nun wahrlich nicht neu ist, sondern die Sie von uns auch in dieser Regierungspressekonferenz seit vielen Jahren konsistent hören. Unserer Meinung nach ist der israelische Siedlungsbau in den besetzten Gebieten nicht mit dem Völkerrecht zu vereinen. Und aus unserer Sicht ist das auch ein Hindernis für Fortschritte im Friedensprozess. Das ist eine Botschaft, die wir auch gemeinsam mit den europäischen Partnern der israelischen Seite auch immer wieder mitteilen.
Nee, wir machen eine Nachfrage. Tut mir leid, wir sind auch schon irgendwie laufen aus der Zeit. Herr Duffuk näher.
Herr Burger, ich möchte mal die Frage des türkischen Kollegen aufgreifen. Er hat ja explizit gefragt, ob Sie es verurteilen, diese Angriffe auf die Moscheen. Wenn auf Frauen, auf Kinder mit Blendgranaten und Tränengaspatronen geschossen wird, verurteilen Sie das? Und eine zweite Frage dazu. Der luxemburgische Außenminister hat heute seine Angst geäußert, dass Israel ganz Ostjerusalem jetzt annektieren würde, besetzen würde und alle Palästinenser vertreiben aus diesem Gebiet. Teilen Sie seine Sorge?
Also ich glaube, ich habe zu den Ereignissen für den Moment das gesagt, was ich hier und jetzt zu sagen habe. Wie gesagt, die Außenminister der Europäischen Union sitzen gerade in Brüssel zusammen. Möglicherweise wird sich der Außenminister heute im Laufe des Tages auch noch mal zur Situation äußern. Die Äußerungen von Herrn Asselborn werde ich hier nicht kommentieren.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Herr Jessen.
Herr Seibert, gab es seit den Ereignissen in Jerusalem ein Telefonat der Bundeskanzlerin mit Premierminister Netanyahu?
Ich berichte Ihnen ja über Telefonate, wenn es etwas zu berichten gibt, und ich hatte Ihnen dazu jetzt nichts zu sagen.
Es gab also keins.
Herr Rinke.
Es geht um die Pipeline Colonia.
Wir sind schon in Kolumbien.
In Kolumbien nicht. Ich hätte ein neues Thema.
Also ich will noch nach Kolumbien. Also wir sind jetzt durch mit Jerusalem. Ja, also
wollen wir das nicht alle?
Ja. Genau, wir sehen uns alle noch reisen. Rodrigo Soleta von der spanischen Presseagentur EFE fragt, können Sie, Herr Seibert, oder der Vertreter des Auswärtigen Amtes, also Herr Burger, etwas über die aktuelle Krise in Kolumbien sagen?
Wenn es von Seiten des Auswärtigen Amts dazu etwas mitzuteilen gibt, dann muss ich das nachreichen. Natürlich verfolgen wir die Lage dort aufmerksam. Aber ich habe zum derzeitigen Zeitpunkt kein Statement dazu mitgebracht.
Herr Warweg von RT Deutsch fragt zum selben Thema und führt einen Brief von 15 Bundestagsabgeordneten an, die an den kolumbianischen Präsidenten gerichtet ist. Die übermäßige Gewaltanwendung der Polizei gegen die Demonstranten in Kolumbien, also die kritisiert dieser Brief. Die Polizei stellt Herr Warweg fest, mindestens 30 Demonstranten seit Ende April erschossen. Frage teilt die Bundesregierung die Sorge der Mitglieder des Bundestages. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wieso sich das Auswärtige Amt bisher nicht kritisch zur Polizeigewalt geäußert hat, wie es das regelmäßig in anderen Fällen täte. Und er nennt Russland und Venezuela.
Die Antwort werde ich gerne in die Nachlieferung einbeziehen.
Vielen Dank, Herr Burger. Und Herr Rinke hat noch ein neues Thema. Das ist aber jetzt dann wirklich für heute das letzte mit Blick auf die Uhr.
Es geht um einen Hackeranschlag auf eine amerikanische Pipeline. Ich hätte ganz gerne vom Innenministerium, wahrscheinlich zuständig, gewusst, ob dieser Hackerangriff auf die Colonial Pipeline irgendwelche Auswirkungen auch auf Deutschland hat. Also wird man aufgrund der Tatsache, dass da fast die ganze Ölversorgung im Osten der USA unterbrochen wurde, hier nochmal den Schutz der Infrastrukturanlagen überprüfen?
Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
Dann danke ich für heute allen, die gekommen sind. Herzlichen Dank und allen, die Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank und schließe die Pressekonferenz. I'm thinking of a question.